Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio, muss ich sagen. Es ist Professor Dr. Jörg Kinzig und seine Tochter Dorothea. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo zusammen.
Hallo Dorothea.
Hallo.
Schön, dass du mit dabei bist. Wir haben heute den Institutsleiter vom Institut für Kriminologie da und alle lesen Krimis und wissen, da kommen Kriminalbeamte, aber selten Kriminologen. Was machen die Kriminologen eigentlich genau?
Ja, also Kriminologen sind Wissenschaftler und sie sind, da haben Sie ganz recht, zu trennen von den Kriminalisten. Ich sage in der Vorlesung immer Kriminalisten, das sind die Leute, die beim Tatort mit den weißen Overalls die Spuren sichern, die arbeiten bei der Polizei, das sind also häufig Polizeibeamte bei den Landeskriminalämtern. Die Kriminologen, das ist eine, wir sagen, interdisziplinäre Wissenschaft. In Deutschland ist die bei den Juristen angesiedelt, das ist aber im Ausland teilweise anders. Da sind die bei den Sozialwissenschaftlern und von daher haben Kriminologen eine Grundausbildung, bei uns Jura, aber auch Soziologie, auch Psychologie beispielsweise, auch Erziehungswissenschaften kann das sein und dann spezialisieren sie sich sozusagen auf die Kriminologie. Und Kriminologie kann man beschreiben, dass die sich beschäftigt mit dem Verbrechen beispielsweise, also warum entstehen Straftaten. Dann sagen wir auch mit dem Verbrecher, also was sind das für Personen, warum ist es so, dass Männer sehr viel mehr straffälliger werden als Frauen beispielsweise, das wäre eine Frage. Und dann noch ein drittes Wort, Verbrechenskontrolle, also wie sollte der Staat auf Straftaten reagieren? Das sind so wichtige Felder, teilweise nimmt man dann noch die Viktimologie dazu. Also die Lehre vom Opfer, also wer wird Opfer beispielsweise, was kann man für Opfer tun?
Wie war es bei Ihnen? Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich habe schon auch gerne Tatort gesehen, muss ich gerne sagen. Ich fand das spannend auch. Ich komme so ein bisschen aus einem evangelischen Elternhaus und von daher hat mir an der Rechtswissenschaft weniger interessiert, wer von wem Geld bekommt. Das ist eine Frage des Zivilrechts. sondern auch, wie der Staat reagiert auf Straftaten, auch was das für Personen sind. Also Strafrecht stand da im Vordergrund, ich mache ja auch Strafrecht und dann fand ich schon auch Kriminologie einfach erstmal spannend als junger Mensch und ja, dann entwickelt sich so etwas.
Wie war dann Ihr Weg nach Tübingen als Leiter?
Also ich das hört man am Dialekt nach wie vor, ich bin ein Mannheimer und habe dann studiert in Heidelberg, war dann ein Jahr in der Schweiz, in Lausanne, bin dann nach Freiburg gekommen, war dann auch sehr lange in Freiburg, bin da wissenschaftlich groß geworden, da gibt es ein Max-Planck-Institut mit einer Forschungsgruppe Kriminologie. Und dann habe ich einen Ruf nach Tübingen bekommen, bin dann 2006 nach Tübingen gegangen und seitdem auch da, hatte noch ein paar andere Rufe, aber jedenfalls bin ich in Tübingen geblieben.
Das Institut gibt es jetzt seit knapp über 50 Jahren, zwar eigentlich lang, aber im Vergleich zu Geisteswissenschaften oder auch der Jura eigentlich eher kurz. Wie hat sich das herausgebildet?
Also ich muss natürlich sagen, es ist lang. Warum? Weil es das erste in der Bundesrepublik ist. Also wir waren knapp vor Heidelberg dann auch am Zug, also seit 1962 inzwischen. Und in diesen 60er Jahren hat auch die Kriminologie in Deutschland einen Aufschwung erlebt. Es wurden verschiedene Institute gegründet, dann auch Forschungseinrichtungen und so hat sich das in Tübingen etabliert. Und ich habe zwei sehr berühmte Vorgänger auch. Der Institutsdirektor, der erste hieß Göppinger. Und mein Vorgänger, der auch noch bei uns sehr wissenschaftlich unterwegs ist, trotz seines in Anführungszeichen Ruhestandes, ist mein Kollege Kerner und ich bin jetzt der dritte Direktor dieses Instituts.
Und Tübingen hat da einen bundesweiten oder internationalen guten Ruf?
Also bundesweit ohne Frage, das kann ich schon sagen. International würde ich sagen auch. Herr Kerner hat da sehr viel gemacht, war sogar in der Weltgesellschaft mal Präsident, auch sehr aktiv in der European Society of Criminology, die gerade nächste Woche, da fahre ich nach Prag, eine Tagung oder eine wichtige zentrale Tagung hat. Derzeit bin ich noch Dekan der juristischen Fakultät und noch zusätzlich, von daher war ich so in den letzten 2 Jahren etwas ein bisschen auch gehandicapt, konnte nicht so ganz wissenschaftlich tätig sein, wie ich mir das vorstelle. Aber diese Zeit geht jetzt diesen Monat auch einem Ende entgegen und dann denke ich, dass ich mich auch wieder noch stärker auch wissenschaftlichen Fragen widmen kann.
Ja, jedes Institut versucht sich ja da auch immer ein bisschen zu profilieren, sucht eigene Schwerpunkte. Wie sieht es da in Tübingen aus? Welche Schwerpunkte gibt es hier?
Das ist so von Direktor zu Direktor so ein bisschen unterschiedlich. Ich bin vielleicht ein bisschen stärker juristisch orientiert, als mein Vorgänger das gewesen ist und habe mich vor allem in der Promotion beschäftigt mit einem Rechtsinstitut, was Sicherungsverwahrung heißt. Auch in der Öffentlichkeit seit Jahren sehr stark diskutiert wird. Da habe ich eine große Untersuchung gemacht, schon in den 90ern, die größte in der Bundesrepublik. Und seitdem bin ich auf diesem Gebiet gefragt, auch unverändert. Also von daher ist dieses, sagen wir mal, dieses Feld gefährliche Straftäter mit allem, was dazugehört, auch ein wichtiges Forschungsfeld inzwischen des Instituts. In der Habilitationsschrift habe ich mich mit organisierter Kriminalität beschäftigt, auch eine größere Untersuchung, auch spannend, wobei ich jetzt stärker noch, glaube ich, mit diesen gefährlichen Straftätern, könnte man sagen, unterwegs bin. Und das ist ein Teil, muss man sagen, des Sanktionenrechts. Also die Frage ganz grundsätzlich, wie reagiert der Staat oder wie soll er reagieren auf Straftaten? Und das ist so ein wichtiges Forschungsfeld und ansonsten ist es natürlich noch ein Anliegen, dass die Mitarbeiter, die da sind, auch ihre eigenen Themen dann noch einbringen, also dass wir etwas breiter aufgestellt sind.
Auch. Da haben die dann Freiheiten oder wird es dann auch mit ihnen abgesprochen?
Also der Institutsdirektor sollte schon wissen, was seine Mitarbeiter tun, grundsätzlich bin ich da gerne bereit, auch Freiheiten zu gewähren. Ich sage auch bei Doktoranden immer, ich will kein Thema vorgeben. Ich kann beraten. Bei bestimmten Themen kann ich natürlich besser beraten, bei denen ich mich besser auskenne. Aber ansonsten sollen Sie Ihr Thema selber wählen, weil Sie müssen sich dann 2, 3 Jahre, vielleicht sogar 4 Jahre mit diesem Thema beschäftigen. Und deswegen sollten Sie das aussuchen und ich bin nur beratend tätig.
Wie groß ist das Institut? Wie viele Stellen, wie viele Mitarbeiter, wie viele Studierende?
Ach, mitunter scheint es größer, als es in der Wahrheit ist. Also es gibt den Institutsdirektor, dann haben wir seit einiger Zeit einen Juniorprofessor noch am Institut. Das war erst eine Dame, die dann schnell wegberufen wurde, zu ihrem Glück, zu unserem Leidwesen. Jetzt ist ein Kollege nachgefolgt. Und dann haben wir momentan 4 Mitarbeiter, 4 feste Mitarbeiter. Und dann stellt sich immer die Frage der sogenannten Drittmitteleinwerbung. Also man sollte dann noch versuchen, dass man Forschungsgelder von außerhalb bekommt. Wir haben momentan ein Projekt, was jetzt anläuft, was von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wird. Wir haben andere Projekte, die vom Justizministerium finanziert werden. Und so gibt es dann noch, sagen wir mal, im Umfeld noch ein paar Mitarbeiter mehr.
Inwiefern erzeugt sowas dann auch Abhängigkeit? Diese Drittmittelprojektitis, sagen ja manche auch dazu, wird ja oft beklagt. Klar, bietet Chancen für Spezialforschung, aber wie ist es bei Ihnen?
Also ich sehe das durchaus auch mit einem kritischen Unterton, den Sie auch angedeutet haben. Also klar ist, dass man unabhängig trotzdem bleiben muss. Und das würde ich jedem Drittmittelgeber auch klar machen. Also ich erinnere mich, wir hatten mal 2 Herren aus der Zigarettenindustrie zu Besuch und die wollten ein Forschungsvorhaben über den organisierten Zigarettenhandel. Und da hatte ich den Eindruck, die wussten aber auch schon, was rauskommen sollte. Und wir sind da nicht zueinander gekommen, obwohl es sicherlich viel Geld gebracht hätte. Also da muss man klar signalisieren, dass man unabhängig ist. Und es gab auch schon vor längerer Zeit auch mal einen Flussnamen aus dem Justizministerium und da muss man sich als Wissenschaftler natürlich verwahren dagegen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ja, dass da viele Interessen bei Ihnen quasi dann auch zusammenkommen, die man irgendwie gewahrt haben möchte. Auch wie viel haben Sie denn zu tun mit Kriminalbeamten? Gibt es da auch einen Austausch, worauf, wenn Sie zur organisierten Kriminalität forschen, Gibt es da dann Schnittstellen zu?
Also das war ein schwieriges Unterfangen. Man sagt in der Wissenschaft, den wissenschaftlichen Zugang zu bekommen. Also wie komme ich an meine Quellen? Und da musste sehr viel Vertrauen aufgebaut werden, auch zur Polizei, auch zur Staatsanwaltschaft, dass wir seriöse Forschung betreiben, dass wir uns nicht reinreden lassen, aber das, was wir machen, wirklich ja, solide ist. Und das hat dann dazu geführt, dass wir auch Interviews mit Personen geführt haben, die der organisierten Kriminalität zugerechnet wurden. Das war dann ganz teilweise spannend. Die haben wir auf Bahnhöfen getroffen oder für Italiener natürlich dann praktisch auch Pizzerien. Und die haben zum Teil auch, waren im Zeugenschutzprogramm auch, aber eigentlich hat das alles dann am Ende ganz gut funktioniert und ist eigentlich eine gute Sache geworden. Aber das ist nicht immer ganz einfach.
Was wollte das Justizministerium? Welcher Form sah da die Einflussnahme aus?
Ach, das war ein, wie gesagt, schon länger zurückliegend, ein Auftragsprojekt und da hatten wir das dann abgeschlossen und dann sollten so die Ergebnisse in Kurzform vorgestellt werden und dann gab es Anrufe, ob man nicht die eine oder andere Formulierung auch anders machen könnte. Und das haben wir gesagt, nö, dazu sind wir nicht bereit. Also wir machen unseren Bericht. Und dann ist natürlich hat der Auftraggeber dann die Möglichkeit, daraus irgendetwas zu machen. Das ist dann nicht mehr, das finde ich in Ordnung, ist dann auch nicht mehr in unserem Einflussbereich, aber die Verantwortlichkeiten müssen natürlich klargestellt werden.
Und dieses Fach spielt ja schon rein in sehr viele, viele verschiedene Bereiche, eben in Politik, aber Justiz, dann auch die Exekutive mit der Polizei und aber auch natürlich die Legislative.
Das stimmt, das ist ja durchaus auch interessant und spannend. Also ich war schon häufig im Bundestag, im Rechtsausschuss als Sachverständiger, gerade bei diesen Fragen gefährlicher Straftäter und so weiter. Und von daher ist es sehr vielfältig, was natürlich auch spannend ist, auch gerade wegen des interdisziplinären Zusammenhangs. Ne? Also man ist nicht nur strafrechtlich unterwegs, sondern eben, jetzt auch denken Sie an gefährliche Straftäter, da habe ich recht enge Kontakte auch zu Psychiatern, die dann also auch beurteilen können sollen, sage ich mal vorsichtig, ob das eine Persönlichkeitsstörung ist oder so. Und das macht die Sache interessant.
Wie sah diese Forschung aus? Wie, wenn Sie rangehen an ein Forschungsprojekt, zum einen Zugang zu den quasi Probanden oder was auch immer, wie bauen Sie das auf?
Also da sagt man immer, oder sage ich auch meinen Doktorandinnen und Doktoranden, wichtig ist die Forschungsfrage. Ja, was will ich herausbekommen? Und das kann zum Beispiel sein, wie eine Sanktion funktioniert. Ja, wer wird verurteilt? Was sind das für Fälle? So war das damals bei der Sicherungsverwahrung. Und nach dieser Forschungsfrage richtet sich dann der methodische Zugang. Und da ist es unterschiedlich. Zum Teil ist es mal, da war es auch eine Aktenanalyse. Ja, also wir haben uns angeguckt, damals alle Personen, die in drei Bundesländern in einem Zeitraum, damals waren es sogar 10 Jahre, zu Sicherungsverwahrung verurteilt worden sind. Und eine weitere Gruppe von Sexual-, damals und Raubtätern, die keine Sicherungsverwahrung bekommen haben, aber auch schwere Straftaten begangen haben. Und dann war die Idee zu gucken, naja, vergleichend kann man eigentlich herausfinden, nach welchen Mustern das Ganze verläuft. Und das war eine sehr, also das war, wie gesagt, damit bin ich promoviert worden, 1996. Und interessanterweise bin ich zum Ergebnis gekommen, dann nach 600 Seiten, dass man möglicherweise dieses Rechtsinstitut auch abschaffen kann. Und genau in dem Moment hat sich die Kriminalpolitik aber ganz anders entwickelt und der Gesetzgeber hat angefangen, dieses Institut unablässlich auszubauen. Ich bin dann immer als Warner und Mahner im Rechtsausschuss aufgetreten, war auch bei jeder Anhörung dabei, aber die Kriminalpolitik, die funktioniert nach anderen Gesetzen.
Aber dann wurde es doch vom Verfassungsgericht gekippt.
Genau, also da haben Sie recht. Von daher war das so auch ein bisschen eine Genugtuung. Also war dann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte vor allem, der dann gesagt hat, also Deutschland, so könnt ihr nicht weitermachen auf diesem Weg. Und dann konnte ich immerhin sagen, naja, das sage ich jetzt schon doch seit einigen Jahren und auch begründet. Und also jetzt gibt es jedenfalls auch jemand von den Gerichten her, die das ähnlich beurteilen.
Waren Sie der Zeit voraus?
Wenn Sie das so sagen, dann will ich nicht widersprechen.
Aber das kann man sich da vorstellen, wie wenn Medizin, Pharmaindustrie forscht Placebo und so diese Kontrollgruppe.
Man genau, so ein bisschen ist das auch angelegt, so ganz genau. Und es gibt also kritische Kollegen auch, die sagen, naja, in Deutschland wird zu viel betrieben, eine Kriminalpolitik im Blindflug. Also der Gesetzgeber macht etwas, ohne eigentlich die Wirkungen zu überprüfen, vielleicht auch zu prognostizieren. Und das wäre in der Medizin, hoffe ich jedenfalls, da kenne ich mich natürlich nicht so gut aus, undenkbar.
Aber diese Sicherungsverwahrung, was war da dann Ihr Ansatz? Eher so auch die humanistische Seite? Oder ist es dann reine, Sie untersuchen, Ihre Frage war eher, werden die nochmal straffällig?
Na, wichtig war der Ansatz, dass die Sicherungsverwahrung eine Ausnahme darstellt. Das muss man immer mal wissen. Also das Strafrecht beruht darauf, dass auf dem Schuldgrundsatz, ja, man bekommt eine Strafe und wenn man die Strafe verbüßt hat, nach von mir aus 10 Jahren, dann wird man entlassen. Und ich würde auch sagen, man hat auch einen Anspruch darauf, entlassen zu werden. Und die Sicherungsverwahrung ist eben eine Ausnahme, eine sehr gravierende Ausnahme. Das heißt, dass jemand, der 10 Jahre dann beispielsweise eingesessen ist, der kann darüber hinaus noch festgehalten werden, weil man glaubt, er ist besonders gefährlich. Und jetzt kann man sich also der Frage nähern, ist das gerechtfertigt? Ja, man kann zum Beispiel sehen, dass in Europa viele Staaten diese Sicherungsverwahrung nicht haben. Das wäre ein rechtsvergleichender Ansatz. Ja. Und dann kann man sich halt mal die Fälle angucken und dann überlegen, naja, das ist ein weiterer wichtiger Bereich, kann man denn menschliches Verhalten und gerade schwere Straftaten überhaupt genug oder hinreichend vorhersagen? Da ist man dann in einem Bereich auch, wo Psychiater eine Rolle spielen, wo Psychologen eine Rolle spielen. Und so nähert man sich dann dieser Fragestellung.
Und was haben Sie denn von neues Bild bekommen, auch von gefährlichen Straftätern? Kann man das so überhaupt so vereinheitlichen auch? Gibt es da Gemeinsamkeiten dann?
Ja, also was in der Öffentlichkeit ja manchmal auch so ein bisschen kritisch beurteilt wird, ist sozusagen das, was unter dem Stichwort schwierige Kindheit läuft. Also damit will ich überhaupt nichts entschuldigen, das kann man auch nicht, aber wenn man sich die Biografien anschaut, dann hat man schon also den Eindruck, dass diese Leute häufig doch anders aufwachsen und ganz anderen Belastungen ausgesetzt sind. Wobei man natürlich sehen muss, es gibt auch viele Menschen, die genau ähnlichen Belastungen ausgesetzt sind und nicht zu schweren Straft- oder nicht zum Schwerkriminellen werden. Ne? Aber ich glaube schon, dass das ein Ansatz ist, der dem oder wodurch dann diese Straftaten dann eher verständlich werden. Ansonsten ist das vielleicht auch eine Typfrage. Also ich versuche immer auch, mir irgendwie das erklärbar zu machen. Ja? Wobei man vielleicht manchmal sich auch in die Tasche lügt. Und das berührt auch so ein bisschen die Frage, im Englischen sagt man mad or bad. Ja? Also ist man dann bereit, eher zu sagen, naja, die sind vielleicht psychisch irgendwie doch anders und angeschlagen? Oder gibt es auch so etwas wie das Böse? Ja. Das ist eine interessante, natürlich nicht zu lösende Frage. Ich glaube, ich bin eher bereit oder versuche eher psychiatrische oder psychologische Ursachen zu finden und habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Bösen.
Schwierige Kindheit ist ein Faktor, aber wenn Sie dann mit der organisierten Kriminalität, wo kann man ja auch, das ist ja auch schwerst Straftaten, ne, da läuft die Sache ja eher ein bisschen anders oder da gibt es ja dann andere Fragestellungen, andere Erkenntnisse.
Da läuft die Sache anders. Also in Deutschland ist das, wenn man sich mal die Daten der Polizei anschaut, ist das häufig Rauschgiftkriminalität, ja, wo auch viel Geld verdient werden kann, muss man sagen. Und dann spielen natürlich andere Kalküle, also eher wirtschaftliche, oder man sagt, das ist ein gewerbsmäßiges Vorgehen, eher diese Betrachtungsweise eine Rolle.
Aber da ist dann, kann man da auch mit psychiatrischen Mitteln ansetzen?
Also ich erinnere mich bei einem dieser Straftäter, mit denen wir gesprochen haben, das war ein kluger Mensch, der im Rauschgiftbereich unterwegs war und eine langjährige Haftstrafe dann kassiert hat. Und wir haben den im Schwalmstadt saß der ein, im Gefängnis, also in Hessen, haben wir den interviewt und der hat das war ganz interessant, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das ist psychologisch, aber der hat sehr stark betont diesen Räuber-Gendarm-Effekt und hat gesagt, das sei also ungeheuer spannend und würde ihm einen Kick geben, wenn er da illegal illegale Geschäfte durchführt und er würde merken, dass die Polizei ist ihm auf den Fersen. Und er hat die Überzeugung vertreten, er hätte also auch Manager werden können, da gäbe es bestimmt auch so einen Kick und jetzt sei er aber irgendwie aus welchen Umständen auch immer, sei er auf der illegalen Seite gelandet. Das war interessant zu hören und spannend. Ob das alles so stimmt, das muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen.
Aber es gibt ja viele Stimmen, die sagen, dass das quasi die Schattenwirtschaft ganz ähnlich funktioniert.
Klar, ich meine, wenn Sie jetzt anschauen, auch denke schon, dass es einen Trend gibt, auch bei den Staatsanwaltschaften, also sich sehr oder stärker oder vermehrt auch dem Verhalten von Manager anzunehmen, also bis Uli Hoeneß jetzt in Steuerfragen. Also von daher ist es natürlich auch interessant, da genau hinzuschauen.
Da ist die Kriminalität geht wirklich ja auch in die besten Häuser, in die besten Kreise.
Ja, das kann man so sagen, ja.
Professor Dr. Jörg Hinzig heute zu Gast im Lokalmagazin. Wir reden noch bis 12 Uhr, respektive in der Wiederholung 8 Uhr, weiter über die Arbeit der Kriminologen und gehen dann auch in Richtung Betäubungsmittelgesetz nochmal rüber. Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Jörg Kinzig vom Institut für Kriminologie hier heute bei uns. Es gibt ein weiteres Fachgebiet, dem Sie sich jetzt gewidmet haben, das Betäubungsmittelstrafrecht. Und Sie waren mit einer von 122 Strafrechtlern, die eine Petition unterzeichnet haben, um die strafrechtliche Drogenprohibition zu überdenken. Und da steht sogar drin, dass die gescheitert ist und sie sozialschädlich und unökonomisch sei. Was bringt Sie zu dieser Erkenntnis?
Ja, das sind harte Worte. Die Initiative ging von einem Bremer Kollegen aus, Böllinger, der sehr stark arbeitet, auch auf diesem Gebiet. Ich habe auch so, sagen wir mal, eine Kontakte zur Betäubungsmittelkriminalität, die von daher rühren, dass ich in meiner Freiburger Zeit nebenberuflich auch noch so ein bisschen als Anwalt gearbeitet habe und da in einer Kanzlei war, die sehr stark auf Betäubungsmittelstrafrecht spezialisiert war. Und deswegen habe ich da so ein bisschen eine Berührung. Wobei anekdotisch kann ich erwähnen, dass andererseits es so ein bisschen lustig ist, könnte man sagen. Also ich habe noch nicht mal an einer Nikotinzigarette gezogen in meinem Leben, geschweige denn mit anderen Drogen Kontakt gehabt, also allenfalls ein Gläschen Rotwein, so dass man scherzhaft sagen könnte, also da redet ein Blinder eigentlich über ein ihm fremdes Thema. Aber gut, das hat
meines Erachtens... Das macht eben frei von Lobbyinteressen.
Von daher fühle ich mich schon also jedenfalls berechtigt in diesem Frage oder in diesem Feld, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema von vorhin, der Strafrechtskontrolle, also wie sollte der Staat auf verschiedenes Verhalten reagieren, dazu auch was zu sagen. Und dieser Bremer Kollege hat eben eine Petition gestartet oder einen Aufruf gestartet. Und dann steht man vor der Frage, wie verhält man sich grundsätzlich zu solchen Aufrufen. Es gibt da Kollegen, sicher auch ganz berechtigt, die sagen, ich unterschreibe gar nichts. Und dann kam doch irgendwann mal der Zeitpunkt, wo ich dann auch fand, dass da doch sehr viele Kollegen oder Kolleginnen sich angeschlossen haben. Und für mich ist jedenfalls die Grundthese wichtig auch, dass man immer wieder der Staat sich Rechenschaft ablegen muss. Was tut er eigentlich? Ja, und das betrifft natürlich auch das Feld der Betäubungsmittelkriminalität. Und da ist eigentlich seit längerer Zeit also nicht mehr grundsätzlich darüber nachgedacht worden und von daher kann ich dieses Anliegen also voll unterstützen. Die Thesen dann im Einzelnen, da kann man dann sicher drüber diskutieren. Es ist dann auch lange nichts passiert und dann hat es doch so eine gewisse Öffentlichkeitswelle bekommen und ich habe dann auch verstärkt Nachfragen bekommen und das hat mich dann dazu veranlasst, nochmal in einem Beitrag, der in einer Festschrift erscheinen wird, nächstes Jahr allerdings mir jetzt nochmal also grundsätzlich diese Fragen anzuschauen.
Ja, und was haben Sie da im Einzelnen dann noch herausgefunden oder wie stehen Sie dazu oder was sind die einzelnen Forderungen?
Naja, die Diskussion hat sich dann sehr stark auf die Freigabe von Cannabis konzentriert und diesen Aufsatz, den ich geschrieben habe, den habe ich jetzt mal übertitelt auf dem Weg zu einer Entkriminalisierung des Umgangs mit geringen Mengen von Cannabis, Fragezeichen. Und habe eben mal nachvollzogen, also das glaube ich schon auch in der Bundesrepublik, das ist schon zum Teil weiß Jahrzehnte zurück, also dass es eher insgesamt zu einer Liberalisierung tendiert. Und dann ist es natürlich interessant, das habe ich auch versucht, das ist aber dann gar nicht so einfach, ansatzweise versucht nachzuvollziehen, wie jetzt diese ganz neuen Entwicklungen in den USA sind, also in Colorado und in Washington und auch in Uruguay, wo ja der Konsum geringerer Mengen, man sagt recreational use, also zu Freizeitzwecken oder zu Erholungszwecken jetzt, sagen wir mal, teillegalisiert ist. Ja? Wobei es ja nicht so zu verstehen ist, dass dann alles freigegeben wird, sondern da bestehen auch Schutzaltersgrenzen, also nur Leute ab 21 Jahre, teilweise nicht in der Öffentlichkeit, auf kleine Mengen begrenzt, und alles mit großen Mengen wird dann schon auch bestraft und ist unter Strafe gestellt. Und jetzt wäre es natürlich schon auch interessant, oder sollte eigentlich das Ganze auch wissenschaftlich beobachtet werden. Also es wird diskutiert schon, kann man dann in den Zeitungen nachlesen, den amerikanischen, dass es eben erwünschte Effekte teilweise gibt schon in Colorado und unerwünschte Effekte. Und da muss man sich anschauen, also ob die Penalisierung, die Unterstrafestellung des Konsums, dieser kleinen Mengen, ob die dazu führt, das ist ja die Kardinalfrage, dass Leute weniger Drogen nehmen. Und wenn das nicht der Fall ist, und dafür gibt es gewisse Indizien, dann sollte man das auch nicht kriminalisieren.
Was haben Sie da aus Ihrer Erfahrung eben als Anwalt auch, was passiert mit Leuten, die dann kriminalisiert werden?
Also so arg viel kann ich dazu nicht beitragen. Wir haben dann zum Teil schon eher auch die Händlerseite vertreten. Und das führt dann natürlich auch wieder zur Beschäftigung mit organisierter Kriminalität. Und auf der Händlerseite ist es schon interessant, das ist dann auch wieder ein ethisches Problem, die mich ja schon immer interessieren. Er hat eine Verbindung zu gefährlichen Straftätern, könnte man sagen. Also was soll der Staat dürfen? Und wo sind Grenzen des staatlichen Eingreifens? Und das ist bei dieser Handelebene auch interessant. Also die Problematik von V-Personen, ja? Die Problematik von verdeckten Ermittlern, die Problematik, wie ist es, wenn eine V-Person, also vom Staat schon beaufsichtigt, an jemand herantritt und sagt, bist du nicht in der Lage, mir, keine Ahnung, 5 Kilo Kokain zu liefern? Und dann sagt er nee, und dann die Frage, ja, kann dann der Staat, wenn er einen Verdacht hat, also darf er dann nachfragen und darf er sagen, ich hätte eigentlich lieber 10 Kilo Kokain und so weiter, wann muss der Staat eingreifen? Das sind schon alles sehr interessante Fragen auch.
Und eine These auch für die Freigabe ist ja, na, dass diese Prohibition eben dem organisierten Verbrechen und der organisierten Kriminalität in die Hände spielt, weil das quasi von denen übernommen wird, der Schmuggel und der Verkauf.
Also klar, da bestehen bestimmt Zusammenhänge, die, glaube ich, gar nicht zu bestreiten sind. Also jetzt interessant, die Frage, auch wenn es partiell freigegeben wird, das müsste man sich eben anschauen, ob dann nicht trotzdem ein Schwarzmarkt bleibt und ob nicht trotzdem, also kriminelle Organisationen auch in Colorado, auch in Washington, auch in Uruguay weiter Geld verdienen. Also das ist eine Frage, ich denke, das sollte man sich wissenschaftlich ganz genau anschauen, aber das ist natürlich wichtig.
Und dem organisierten Verbrechen oder dem Schwarzhandel wird ja dann auch nachgesagt, dass dann die Reinheit oder ne, dass die Profitinteressen einfach über die Gesundheit der Konsumenten geht, um es mal so auszudrücken.
Also ich denke, das lässt sich schon auch anführen als ein Argument für eine Freigabe. Ne? Dass, wenn man das in staatlich von mir aus eingerichteten Verkaufsstellen dann betreibt, dass der Staat dann eine bessere Kontrolle hat über das, was er abgibt. Also das spielt ja auch eine Rolle bei diesen Heroinabgabeprojekten auch. Also das ist für mich jedenfalls nachvollziehbar. Vielleicht noch eine Parallele zum Zigarettenmarkt. Also da gibt es ja auch natürlich legale, in erster Linie legale Zigaretten, die stark versteuert sind. Aber trotzdem haben wir eine Schwarzmarktindustrie, also vor allem in Berlin, mit allen möglichen Verbindungen zu sogenannter organisierter Kriminalität. Also von daher sieht man, dass es natürlich schon nicht so 1:1 ausgeht. Und das Interessante eigentlich bei dieser Diskussion, bei dieser Drogenfreigabediskussion, dass man den Eindruck hat, es gibt nur Hardcore entweder Befürworter oder Hardcore Gegner, aber wenig, das ist so mein erster Eindruck, vermittelte Stimmen. Und also ich sehe mich da schon ein bisschen auch als Wissenschaftler, der versucht, also anhand feststellbarer Fakten auch zu entscheiden.
Was gibt es denn da bisher für Forschung? Dadurch, dass es im illegalen Bereich sich abspielt, hat man ja gar nicht so, ich weiß nicht, ob man da als Forscher dann einfach auch so ran darf mit illegalen Substanzen oder Probanden, die im illegalen Bereich unterwegs sind, dann belegbare Forschungsergebnisse vorzulegen.
Also ich habe mich jetzt beschränkt, das ist ja auch nur ein kleiner Aufsatz gewesen. Man kann dann vielleicht nachdenken, ob das Institut dann nochmal ein größeres Projekt hat. Ich müsste auch nochmal, da gestehe ich habe nicht den Überblick über all das, was da in empirischer Forschung gelaufen ist. Also ich habe mich beschränkt, mal nochmal nachzuschauen, was kann man über die Gefährlichkeit von illegalen Drogen sagen im Vergleich zu Alkohol und im Vergleich zu Nikotin. Und wenn man da die Zahl der Drogentoten nimmt, dann ist es schon ein frappierender Unterschied. Also wir sind jetzt bei 1000 Drogentoten illegal in Deutschland. Das ist zurückgegangen eher in letzter Zeit. Und der Faktor bei Alkohol und Nikotin ist exorbitant höher. Also da kann man sagen, das sind die erlaubten Drogen. Also das ist erstmal ein Missverhältnis. Ja, jetzt könnte man natürlich argumentieren, naja, vielleicht sind ja die Drogentoten nur so, also die illegalen Drogentoten nur so gering, weil das Ganze verboten ist. Wenn man das freigeben würde, vielleicht wäre es dann auch viel höher. Ja, habe ich gewisse Bedenken, ob das so stimmt, aber das ist jedenfalls ganz interessant. Also habe mich versucht, so ein bisschen schlau zu machen über die Gefährlichkeit. Dann auch über die Fragen der strafrechtlichen Verfolgung, also das ist schon, da gibt der Staat auch viel Geld aus, ja. Dann auch die Fragen der Gleichbehandlung, also es gibt ja eine sogenannte Cannabis-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1994, die gesagt hat, also wenn ihr das weiterverfolgt, dann muss es wenigstens einheitlich geschehen in den Bundesländern und das ist nach wie vor nicht gewährleistet, also das ist sicher unbefriedigend, ja. Da sollte man mal zu einer einheitlichen Verfolgung kommen. Und dann habe ich mir im letzten Schritt angeschaut, was kann man aus den Erfahrungen in den USA, ganz, ganz neue Entwicklungen sind es ja erst von diesem Jahr, aus Uruguay vielleicht sagen, natürlich auch in Europa bezogen, Niederlande, selbstverständlich dann auch Spanien. Und was kann man vielleicht daraus für Schlüsse ziehen? Ja? Und insgesamt, ich habe es dann auch, glaube ich, Skizze genannt, also ist das so eine erste Annäherung, würde ich sagen. Ja? Und dann kann man sich vielleicht in einem nächsten Schritt, dann muss man sich immer fragen, hat man das Personal, hat man den Zugang, braucht man Geld, könnte man sich überlegen, ob man das Ganze vielleicht, weiß nicht, nochmal rechtsvergleichend oder wie auch immer angeht.
Aber das sind jetzt Sachen, die noch, bevor man irgendwelche konkreten Forderungen auch an Justiz und Politik stellt, müssen erst noch weitere Forschungen gemacht werden? Oder haben Sie schon einige konkrete Forderungen oder Empfehlungen?
Naja, also dass die Verfolgung von Kleinmengen, dass das einheitlich gemacht wird, das hat schon das Bundesverfassungsgericht 94 gesagt, das ist bisher nicht eingelöst worden. Ja.
Wie läuft es bisher?
Also überwiegend es gibt Richtlinien in den Ländern, die auch überwiegend übereinstimmen, aber eben nicht in allen Bundesländern. Also Berlin ist zum Beispiel wesentlich großzügiger, ja. Also du findest da, ist klar, das ist auch ein anderes Umfeld, ja, als Tübingen beispielsweise. Aber da sollte man zu einer einheitlichen Lösung kommen. Und dann scheint mir diese Entwicklung, dass man Cannabis als auch medizinisches Hilfsmittel erlaubt, das scheint mir auch unumkehrbar und denke, wird kommen. Da gibt es jetzt ein wichtiges Urteil auch des Verwaltungsgerichts Köln. Noch nicht rechtskräftig, muss man abwarten, ob das Bestand haben wird, aber dass ja den Anbau jetzt auch erlaubt hat. Da sehe ich momentan keine zündenden Gegenargumente. Und ansonsten muss man sich überlegen, es gibt internationale Vorgaben selbstverständlich, also innerhalb derer man sich bewegt, die man vielleicht dann auch ändern müsste. Und dann, klar, sind wir inzwischen in einem Europa mit recht freien Grenzen. Also insgesamt sollten dann eher europäische Lösungen gefunden werden. Also das sieht man ja auch an unterschiedlichen Politiken dann in den Niederlanden, die dann auch unterschiedliche Reaktionen auslösen können. Ja. Und ist ganz interessant, in Colorado, wenn man sich das im Internet anguckt, da gibt es also jetzt so einen, ich glaube, Podguide-User oder so, da kann man sich also angucken auf einer Webseite, wird informiert, wenn man eine Reise nach Colorado unternimmt, also wo man dann wie was erwerben kann. Und da hat sich eine große Industrie entwickelt. Das ist klar, wenn es etwas zu verdienen gibt, dann kommen Unternehmer. Ja. Und von daher, denke ich, darf man es auch nicht blauäugig betrachten, ne? Sondern man muss sich, wie beim Arzneimittel, da auch Risiken und Nebenwirkungen anschauen.
Was glauben Sie, wie geht es da weiter? Reagiert die Politik auch auf so einen Vorstoß, wie wenn 122 Strafrechtler, Rechtlerinnen so eine Petition unterschreiben?
Also den Einfluss darf man nicht überschätzen. Also wie gesagt, ich habe im Feld der Sicherungsverwahrung, da war ich, weiß nicht, bestimmt 10 bis 15 Mal in Bundes- und Landtagen, vielleicht sogar mehr. Das wird zur Kenntnis genommen, aber wir haben auch schon im Bundestag dann auch Politiker gesagt, vielleicht haben Sie auch recht, also Herr Kinzig, was Sie wissenschaftlich herausgefunden haben, ist das eine, was wir machen, ist etwas anderes und wir haben uns nicht nur nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zu richten. Ja. Mitunter ändert sich das dann schon auch. Bei der Sicherungsverwahrung hat sich es auch verändert. Das ist ein langer Prozess, bei dem sicher auch die Medien eine ganz erhebliche Rolle spielen. Da ist der Einfluss schon beträchtlich, den man auch über Medien vielleicht auch erzeugen kann. Aber ich bin da also jedenfalls eher skeptisch oder man darf das nicht überschätzen, also den Einfluss der Wissenschaft.
Aber jetzt hier Politiker wie Özdemir zeigt sich schon mit der Hanfpflanze auf seinem Balkon.
Ja, ob das ist klug da ist, bin ich mir nicht so ganz sicher, was das soll. Aber das ist schon ein Anliegen. Also das betrifft das Strafrecht ganz generell. Ja? Das Strafrecht, das sind ganz einschneidende Sanktionen. Also wer schon mal im Gefängnis, ich war schon häufig in Gefängnissen, wer sich das mal angeschaut hat, also das ist weit weg von irgendeiner Vergnügungsanstalt oder lockerer Vollzug oder so. Und mein Bild eines Staates ist es, dass wenn er diese scharfen Sanktionen ergreift, dann muss er sich auch immer wieder kontrollieren lassen und kontrolliert werden. Ja, und da ist die Wissenschaft, also die Strafrechtswissenschaft, die Kriminologie im Besonderen natürlich aufgerufen auch, diese, also Kontrolle klingt jetzt vielleicht etwas stark, aber jedenfalls diese Begleitung könnte man auch sagen, ja, seriöse Begleitung zu übernehmen, ja, und dann kann der Staat wieder neu nachdenken, sollte er neu nachdenken, was er jetzt mit diesen Forschungsergebnissen macht.
Gibt es da Erkenntnisse, Zahlen darüber, wie viele Leute wegen Drogen, wegen BTM im Betäubungsmittelgesetz in den Gefängnissen sitzen?
Also die gibt es, die Erkenntnis, ich kann sie nicht gerade aus dem Ärmel schütteln. Es ist aber doch ein erheblicher Anteil in der Kriminalstatistik, sowohl in der Kriminalstatistik, also die sagt, welche Verdachtsfälle gibt es denn, als auch ein erheblicher Anteil im Gefängnis. Und im Gefängnis spielt ja auch das Drogenproblem eine ganz große Rolle. Und da hat sich ja auch eine interessante Entwicklung vollzogen. Also ich würde sagen, ist nicht ganz genau im Kopf, aber vor 10 bis 20 Jahren haben eigentlich die Justizministerium alle noch gesagt, wir haben kein Drogenproblem, Gefängnisse sind drogenfrei. Und interessanterweise, also von Bayern bis Schleswig-Holstein, gestehen jetzt alle, ja, es gibt ein Drogenproblem im Gefängnis. Ja, und man muss einfach wissen, dass, ich habe es nicht ganz genau im Kopf, aber tendenziell 50% der Menschen im Gefängnis haben ein Drogenproblem oder sind wegen Drogen verurteilt. Also das ist ein ganz hoher Prozentsatz. Und da wird meines Erachtens auch zu wenig drüber diskutiert. Und insgesamt kann man beobachten, dass der Strafvollzug auch generell leider keine Lobby mehr hat. Das gilt auch für die Wissenschaft. Also es gibt nur noch wenige Leute, die sich mit Strafvollzug beschäftigen. Das war in den 70er Jahren mal ganz anders. Da hat man auch sehr viel Reformeifer gehabt und darauf gesetzt, dass man da zu besseren Lösungen kommt. Aber so ein bisschen ist der Strafvollzug das Schlusslicht und das gilt ja dann auch für die Kriminalpolitik und für die Politik. Also es wird sich, leider findet sich momentan kein Politiker, der sagt, also dadurch, dass wir da irgendwas Geld in die Hand nehmen und etwas unterstützen, kann ich Wähler gewinnen. Ja, und das ist also momentan betrüblich.
Ja, und dann kommen immer noch schlechtere Nachrichten aus den Knästen, ja.
Jetzt in Baden-Württemberg natürlich diese Sondersituation, die den Strafvollzug dann auf eine andere Weise wieder ins Blickfeld rückt. Einerseits mit dieser Schlägerei in Adelsheim, also im Jugendstrafvollzug, und andererseits mit diesem Umstand, dass man diesen Inhaftierten aus Afrika dann möglicherweise verhungert, das wird ja noch überprüft, also vorgefunden hat, was natürlich a. bedauerlich und b. möglicherweise auch bedenklich ist.
BTM schließen wir ab und widmen uns noch zwei anderen Themen, die hier in Ihrem Institut unter Beobachtung standen. Zum einen finde ich auch, oder ist auch eine bundesweite Diskussion, Thema Sicherheit im Fußball. Ja, aber da geht es ja sowohl nicht nur um die großen Bundesliga-Vereine, sondern auch um Amateurfußball. Was haben Sie da herausgefunden? Was untersuchen Sie da?
Also ich selber mal, das habe ich sogar selbst gemacht, habe mir mal angeguckt, Stichwort Profifußball, was weiß man denn eigentlich darüber? Also jetzt genau über strafrechtliche Vorfälle rund um den Profifußball, und da gibt es eine Stelle, die sammelt diese Daten, aber eigentlich hat noch niemand in diese Daten genau reingeschaut, und da wäre es mal ein schönes Forschungsprojekt, also sich das mal genau anzuschauen, Strafverfahren im Zusammenhang mit Profifußball spielen, und dann kann man das ja in Verhältnis setzen. Ich habe das mal versucht, aber nur ganz annäherungsweise zum Oktoberfest, ja, und dann mal geschaut, ist das eigentlich eine ganz andere Dimension oder ist das eigentlich das, was zu erwarten ist, wenn viele Menschen auf engstem Raum emotional aufgeheizt zusammenkommen, ja, und dann kann man natürlich auch die These vertreten, eigentlich passiert da doch relativ wenig, ja. Gut, das wäre eine Sache, und dann, ich habe selber, ich weiß nicht, über 20 Jahre einen Verein gekickt im Amateurfußball, und dann fiel mir auf, als aufmerksamer Leser natürlich auch des Sportteils, dass doch relativ häufig geschildert werden Übergriffe, sei es unter den Spielern untereinander, sei es Spieler gegen Schiedsrichter, die auch zu Spielabbrüchen führen. Und dann war auch zu beobachten, dass sogar Schiedsrichter streiken, ja, dass die gesagt haben, also wir pfeifen in einem Bezirk nicht, um in Anführungszeichen dagegen zu protestieren. Und dann sind wir erstmal zum DFB gegangen, also mit der Idee, könnte man doch mal wissenschaftlich untersuchen. Der DFB war erstmal sehr zurückhaltend, und dann sind wir zum Württembergischen Fußballverband gekommen, und die waren sehr viel aufgeschlossener und hatten auch gerade über Änderungen nachgedacht. Und seitdem sind wir vor allem mit einer jüngeren Kollegin da sehr stark in diesem Feld auch unterwegs, haben also eine große Befragung von Schiedsrichtern gemacht zu ihrem Sicherheitsgefühl, haben auch begleitet gewisse Änderungen, also im Württembergischen Fußballverband muss es jetzt Ordner geben mit bestimmten Ordnerwesten, und man hat auch einen Handschlag eingeführt und so, und jetzt gucken wir so ein bisschen möglicherweise auch noch bundesweit, also was gibt es an Maßnahmen und wie verändert sich das Ganze?
Das hat sich direkt aus Ihrem Einsatz heraus ergeben, diese Maßnahmen.
Also ich glaube, die Maßnahmen, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren schon vorher angedacht, aber wir haben dann auch Schiedsrichter befragt und es ist also eine große Untersuchung, wahrscheinlich die größte weltweit. Ich glaube, wir haben 2000 Schiedsrichter befragt im Bereich des Württembergischen Fußballverbandes, wie sie diese Änderung der Maßnahmen einschätzen. Ja, und überwiegend, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das eher positiv. Ja. Und jetzt ist diese Kollegin auch noch angefragt worden, also die sitzt inzwischen beim DFB in verschiedenen Kommissionen, wie sich so etwas entwickelt dann, und ist auch angefragt worden von anderen Landesverbänden, ob man da nicht mal untersuchen könnte. Und da sind wir also, ja, ich würde sagen, jetzt unterwegs in diesem Feld. Und das Feld wird auch aus meiner Sicht weiter wichtig bleiben. Und Fußball ist ja bekanntlich für die Deutschen. Also das ist das liebste Kind. Ja, und deswegen, glaube ich, bleiben wir da dran.
Und was kam da raus? Was das subjektive Sicherheitsempfinden bei den Schiedsrichtern? War das wirklich so?
Also ich glaube, insgesamt war das alles ganz gut. Wir haben dann auch gefragt nach Übergriffen, und da kann man sich drüber Gedanken machen, die muss man natürlich dann unterscheiden, physischer Art und verbale Beschimpfungen. Dann kann sich jeder von uns mal überlegen, also der mal auf einem Amateursportplatz war, inwieweit gehören eigentlich verbale Beschimpfungen dazu eigentlich mal, dass man sagt, also Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht oder so, ist das dann schon eine Bedrohung oder ist das eigentlich also normales Verhalten, und bis hin, das müsste man sich dann mal länger untersuchen, ändert sich dieses Verhalten? Also ich kann mich aus meiner eigenen Amateurzeit also auch gut erinnern an Übergriffe von Spielern untereinander, und ich kann mich also auch erinnern, dass bei heiß umkämpften Spielen im lokalen Bereich, in dem ich unterwegs war, dass da auch Tische und Bänke geflogen sind. Auch also die spannende Frage, die auch bei der Jugend immer eine Rolle spielt, wird alles schlimmer, ja, oder sind das nicht eigentlich Ereignisse, die wir auch schon seit langem kennen?
Und es wird jetzt nur überdramatisiert oder auch durch die sozialen Netzwerke, Medien verstärkt.
Genau, da wissen Sie besser Bescheid, aber ich habe schon das Gefühl, also dass insgesamt diese deutlich veränderte Medienlandschaft doch, also auch mit dieser Wirkkraft der Bilder, muss man ja sagen, das ist schon beeindruckend, ja. Also wenn Sie jetzt nehmen Sie eine größere Straftat, also wenn Sie einen U-Bahn-Übergriff sich bei YouTube anschauen können, dann hat es natürlich eine ganz andere emotionale Wirkung, als wenn Sie das früher vielleicht maximal in der Zeitung gelesen haben.
Sicherheit ist so ein, auch ein Totschlagargument oft ganz für irgendwelche Maßnahmen, aber und Kriminalität. Wir gucken es uns nochmal hier an, vielleicht, was ist Tübingen und Reutlingen, unser Sendegebiet? Was forschen Sie da? Was kann man da allgemein sagen? Ist es irgendwie eine Stadt wie jede andere oder ist es auch eine Insel?
Also insgesamt, da würde ich jetzt fast eher anekdotisch sogar berichten aus meinem eigenen Leben, ist doch Tübingen, so empfinde ich es, ein sehr sicheres Pflaster. Also mir ist das aufgefallen. In Freiburg ist es, glaube ich, schon ein bisschen anders, wobei jetzt Freiburg zwar relativ schlechte Statistiken hat innerhalb von Baden-Württemberg, aber jetzt sicherlich auch keine besondere Problemzone ist, würde ich mal sagen. Und in Tübingen kann man, also so machen wir es jedenfalls, von den Kindern lassen wir die Spielsachen draußen liegen und man kann sich sicher sein, die liegen da auch noch am nächsten Tag. Also von daher würde ich schon sagen, ist mein Eindruck und ich denke tendenziell hat es auch diese Studie, wir haben uns mal mit der Sicherheit an der Universität beschäftigt, also doch eher ergeben, dass das eine recht heile Gegend insgesamt ist.
Wobei es auch diverse Problemzonen gibt, ob jetzt in der Stadt, am Anlagenpark oder auch, klar, was weiß ich, die...
Also insgesamt diese Diskussion, die ist natürlich auch eine interessante Diskussion, die auch geführt wird in der Politik. Also was macht man mit diesen im öffentlichen Raum, also mit Jugendlichen, die sich in großer Menge, das ist ja, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, schon ein eher neueres Phänomen, Freiburg gibt es das auch, also auf einem Platz zusammenfinden und da geht es dann hoch her und wenn es warm ist im Sommer, geht es dann auch lang hoch her. Also was man damit macht, das ist sicher eine interessante Frage, die man, ja, ich sage es häufig, die natürlich auch verschiedene Seiten einer Medaille sind. Ja, wenn ich Anwohner bin und dann will ich, sagen wir mal, ab 12 Uhr schlafen, dann kann natürlich Lärm also schon eine ganz erhebliche Belästigung sein. Und dann habe ich schon auch ein gewisses Verständnis für Leute, die sagen, naja, also kann man das nicht irgendwie in geordnete Bahnen lenken. Na, umgekehrt, selbstverständlich sollten Innenstädte nicht tot sein und es sollte auch ein gewisses Leben, ein urbanes Leben da auch stattfinden.
So Platzverweise und Alkoholverbot in der Öffentlichkeit, kommt da, das können ja die Kommunen dann solche Maßnahmen auch anordnen. Stehen Sie dazu?
Also so ganz fundiert wissenschaftlich kann ich dazu eigentlich wenig sagen. Von daher bin ich da, glaube ich, ein bisschen zurückhaltend. Also wie gesagt, es gibt unterschiedliche Interessen. Ich kann schon die Bürger verstehen, die dann sagen, also da muss es gewisse Limits geben. Aber umgekehrt, ja, wie so häufig, ja, ist eine Frage der Abwägung, sagen wir Juristen immer. Es sollte natürlich auch eine Innenstadt belebt sein. Es sollte ein gewisses Leben dann stattfinden. Ja.
Und welche Maßnahmen da dann gut sind, ob man halt gleich Verbote braucht oder ob es auch Moderation oder andere Möglichkeiten gibt, ist dann dahingestellt. Wie geht's weiter bei Ihnen am Institut? Was sind die nächsten größeren Projekte, Ihre Pläne?
Also derzeit läuft ein interessantes Projekt, was auch stark in der Öffentlichkeit schon diskutiert worden ist. Da geht es um die sogenannte elektronische Fußfessel. Also man hat im Zuge dieser ganzen Gesetzgebung zur Sicherungsverwahrung eingeführt, dass man jetzt auch Leute, die lange in Haft saßen, auch zum Teil in der Psychiatrie saßen, im sogenannten Maßregelvollzug, dass man denen eine sogenannte Fußfessel, also im Amtsdeutsch heißt das elektronische Aufenthaltsüberwachung, also mit einer Fußfessel bedenken kann. Und jetzt untersuchen wir die Funktionsweise, würde ich auch wieder sagen, Risiken und Nebenwirkungen dieser Fußfessel. Und machen da auch, das hat aber noch nicht begonnen, die Interviews haben noch nicht begonnen, aber wir machen auch Interviews oder vorgesehen sind Interviews mit diesen Fußfesseln, ein paar dieser Fußfesselträger, ja, die wir dann auch nach ihren Erfahrungen befragen. Ja, und das ist halt die Frage, was wird aus dieser Fußfessel, ja, und das ist ein Bericht auch für das Justizministerium, wird auch die Länder interessieren, das Ganze verursacht ja dann auch immer Kosten nicht ganz unerheblicher Art und das ist dann eine Frage der Kriminalpolitik dann wieder, also wir können dann Empfehlungen aussprechen, je nachdem, und aber das ist eine andere Frage, was die Kriminalpolitik daraus macht.
Aber Fußfessel kostet natürlich weniger als Knast.
Genau, also man kann sagen, das ist ja eine ambulante Maßnahme. Sie ist billiger auch, als wenn man die Leute mit Polizeibeamten beobachten lässt, die dann hinter ihnen herlaufen. Aber natürlich kostet eine Fußfessel auch, ist eine Form der Überwachung. Man kann sich fragen, kann man damit alle Straftaten verhindern? Da steht die Antwort eigentlich jetzt schon fest. Nein, das kann man natürlich nicht, ne? Also vermutlich kann sie nur ein Baustein von mehreren sein im Rahmen, man nennt das Führungsaufsicht. Also wenn jemand aus dem Knast kommt, dann soll er oder wird er überwacht in einer gewissen Weise, aber er soll auch unterstützt werden. Ja? Also sinnvoll, das ist ganz wichtig, wird noch zu viel oder zu wenig betrachtet, diese sogenannte Nachentlassungssituation, dass wenn jemand 10 Jahre im Vollzug gewesen ist, dann sollte man dem natürlich nicht irgendwie 50 Euro in die Hand drücken und sagen, jetzt schau mal, wie du zurechtkommst, sondern dann stellen sich Fragen, ist klar, der Wohnung, des Berufes möglicherweise, dann kommen die Leute überhaupt zurecht, also können die eine Fahrkarte lösen oder sind sie schon so lange eingefahren, dass sie gar nicht wissen, wie man mit dem Fahrkartenautomat umgeht. Also das ist eine wichtige Frage und man weiß auch, dass die Rückfälligkeit mit der Dauer von der Haftentlassung abnimmt. Also Rückfälle passieren überwiegend im ersten Jahr nach der Entlassung. Ja, und das zeigt nochmal, dass es ein ganz wichtiger Zeitraum ist, den man ernst nehmen muss und wo man auch Hilfen anbieten muss.
Wir werden das weiter verfolgen, Ihre Arbeit. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr interessant, sehr spannend. Mal neue Einblicke bekommen über die Arbeit der Kriminologen. Professor Dr. Jörg Kinzig, vielen Dank für Ihren Besuch. Danke auch, dass du da warst, Dorothea.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch.
Das war's, Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Die Wiederholung dann am Samstagmorgen zwischen 6 und 8. Und alle Wortbeiträge, auch das Interview in voller Länge nachzuhören auf der Webseite wüste-welle.de. Danke fürs Zuhören. Wir sind am Montag wieder für euch da, dann am 10 die Live-Sendung. Tschüss, macht's gut, bye bye.